Liebe Freunde, Jerusalem platzt aus allen Nähten. Ein riesiges Volksfest ist dort im Gange und mehrere hunderttausend Leute, die drängen sich dort durch die Straßen. Die Cafés alle voll, die Souvenirläden, alle sind gekommen, um dort beim Passafest mitzumachen. Also die großen Gedenktage des Volkes Israel, das Passafest, dass die aus Ägypten, aus der Sklaverei gekommen sind, dass Gott sie durch Mose in die Freiheit führte. Und da waren eben nicht bloß Juden bei dem Fest, da herrschte ein buntes Sprachengewirr. Unter anderem war eben auch eine griechische Reisegruppe dabei und da wird in Johannes 12 berichtet. Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren. Also keine Ahnung, was die dort hingebracht hat. Vielleicht haben sie über das Athener Reisebüro eine Fahrt nach Jerusalem zum Passafest gebucht, so wie manche halt nach Holland zu den Tulpenblumen fahren oder nach München zum Oktoberfest. Aber war das der Grund der Reiselust? Die fuhren vielleicht mit Luxusdampfer über das Mittelmeer, machten in Ägypten bei den Pyramiden Halt und jetzt ist eben Jerusalem mit dem Tempelberg dran, die Via Dolorosa, der Bürgermeister, der hohe Priester. Und als Zugabe, vielleicht können sie ja irgendwas von Jesus noch mitsehen. Aber Reiselust war es auch nicht. Es waren Griechen, vielleicht sensationsgierig. Wenn was Aufregendes passiert, dann sind die immer dort. Findet irgendwo ein Festumzug statt, dann stehen die in der ersten Reihe. Steht was in der Bildzeitung auf der Titelseite, da wussten die schon längst Bescheid. Die haben vielleicht geahnt, dass was mit diesem Jesus in der Luft liegt. Aber das ist es auch nicht gewesen. Die Griechen waren schon immer wissensdurstig. Die hatten ja so die großen Vorbilder, den Sokrates, der mal sagte, Wissen und Erkennen ist das menschenwürdigste Beschäftigung. Also mit Religion kannten die sich aus. In der griechischen Götterwelt, da gibt es ja nur jede Menge davon. Es gab tausende Götter, die man verehren konnte. Sie merkten aber, hinter diesen griechischen Göttern, da steckt kein Leben. Und bei ihrer Suche sind sie bei den Juden und bei ihrem Gott eben hängen geblieben. Und die ahnten, da muss mehr dahinter stecken. Die hatten eine Sehnsucht, sich so diesem Gott zu nähern und mit ihm in Kontakt zu kommen, ihn anzubeten. Das steht ja ausdrücklich hier in dem Vers 20. Die sind gekommen hinauf zum Fest, um anzubeten. Also hinter dem Wort anbeten, da steckt ja viel mehr als ein kurzes Vaterunser, was man halt mal so vor sich hin betet. Das hat was mit einer ganzen Lebenseinstellung zu tun. Und so eine Reise, die nimmt man in Kauf, wenn man wirklich auf der Suche ist. Man denkt, da müsste hin. Dort könnte ich den lebendigen Gott anbeten. Da kann ich mehr von ihm kennenlernen. Und das Ganze hat eben nur einen Haken, die sind Ausländer, also keine Juden. Und so ist eben ein großer Teil des Tempelberges denen verwehrt. Das sind nicht die einzigen, denen es so ging. Den Finanzminister aus Äthiopien, den hat sie genauso getroffen. Eine Riesenreise gemacht und dann, wo es drauf ankommt, da wurde er nicht vorgelassen. Und deshalb hat er sich dann so eine Jesaja-Rolle gekauft und drinnen gelesen und der Philippus kam dann vorbei. Also zu Hause haben die Griechen von diesem Jesus auch schon gehört. Sie wissen, dass er Jude ist und ihm große Ehre gebührt. Die haben was von seinem Reichtum gehört, der weit größer ist als das der Dichter in der Griechenwelt. Und zu Hause haben sie von Jesus gehört, der mehr Macht hat als die gefürchteten Herrscher in Rom. Und diesen Jesus mit seinem Reichtum, seiner Ehre, mit seiner Macht, den wollen die gerne kennenlernen. Und das ist schon verständlich. Wer wollte nicht mal so einen berühmten Menschen kennenlernen, der keinen Dreck am Stecken hat, der in keiner Affäre verstrickt ist. Wer will denn den nicht kennenlernen, der wirklich Macht hat und sie trotzdem nicht mit Waffengewalt an sich reißt oder in anderen Extremen sich aus Bequemlichkeit und Feigheit aus allen raushält? Diesen Mann wollen die Griechen kennenlernen. Und ich weiß ja nicht, warum du heute Morgen hier bist. Also ich weiß nicht, ob es das heute immer noch so gibt, dass manche sich so mit Unterschriften hefteln hier zu Konfirmandenarbeit vorarbeiten müssen, damit das Heftel voll wird. Andere sagen, ich kann früh sowieso nicht lange schlafen, du kannst da hier in die Gemeinschaftsstunde kommen. Die Sendung mit der Maus beginnt eh erst 23:30 und ehe ich mich daheim langweile, da komme ich halt hier mal vorbei. Andere sagen, nee, ich will, dass heute Morgen Jesus mir was zu sagen hat. Und bei diesem ganzen Durcheinander damals in Jerusalem, da grenzt das schon an ein Wunder, dass in diesem Menschengewühl die Griechen den Philippus, also einen Jünger von Jesus, treffen und den sprechen sie an und sagen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen was von seiner Ehre sehen, von seiner Macht, von seinem Reichtum. Und Philippus und Andreas, die fädeln nun die Audienz bei Jesus ein. Und dann ist es endlich soweit, Jesus steht vor ihnen. Lange haben sich darauf gewartet und hoffen nun eine richtig zünftige Ansprache zu hören, die alle seine Qualitäten so richtig zur Geltung bringen, wie er seine Macht und seinen Einfluss einsetzen will, dass nun alles besser wird im Land, also wie bei so einer richtigen Wahlveranstaltung, dass die Leute sagen, jawohl, das ist richtig. Und der erste Satz von Jesus, der klingt ja auch in die Richtung. Die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Also doch, Macht, Herrlichkeit und Reichtum, aber es geht eben ganz anders weiter. Die Stunde ist gekommen, wo ihr die Ehre sehen wollt und ihr müsst das Dienen sehen. Ihr wollt die Macht, das Königszepter sehen, ihr müsst das Rohr sehen. Ihr wollt Reichtum und die Krone sehen und ihr müsst das Kreuz sehen. Also nur nebenbei, wenn man von schlauen Theologen etwas über die angebliche Ohnmacht von Jesus am Kreuz hört, dann ist das einfach nur ein Irrtum. Also Jesus war in keiner Situation ohnmächtig. Der hat genau gewusst, was auf ihn zukommt. Er geht ins Leiden, es geht zum Kreuz, es geht zum Sterben, aber es geht eben auch zur Auferstehung. Den ohnmächtigen Jesus, der sich nicht wehren konnte, der alles ohnmächtig ertragen musste, also den gibt es nicht. Da hätte sich wehren können, aber er wollte nicht. Und er wollte wegen uns nicht, wegen unserer Schuld nicht. Deshalb ist er eben diesen Weg bis zum Ende gegangen. Also es fällt mir immer schwer, so die sogenannte stille Woche vor Karfreitag, also still zu feiern, und dass dann alles so in Mollstimmung abgeht, als wenn wir nicht genau wüssten, dass er Ostersonntag auferstanden ist. Also Karfreitag ist im Grunde genommen ein Freudentag. Keine Trauernachricht, sondern eine Freudenbotschaft. Da gibt es einen, der für unseren ganzen Mist gestorben ist. Egal, was wir gemacht haben. Und Jesus hat diese Karfreitagstrauer ja selber abgelehnt. Auf dem Weg zum Kreuz, da weinten die Frauen und Jesus sagte nicht, das tut zu meinem Gedächtnis, sondern er sagte, wenn er schon weint, dann über euch. Wenn Trauer, dann über unser Leben, dass wir mit unserer Schuld Jesus ans Kreuz brachten. Und ich merke das bei mir jedenfalls, das ist keine einmalige Sache, wo man sagt, so, ich habe jetzt meine ganze Schuld losgekriegt, hat sich jetzt erledigt. Ich bleibe auf diese Vergebung jeden Tag immer wieder angewiesen, weil ich mich selber kenne und mein Leben kenne, weil ich keine Sünde tue, sondern ein Sünder bin. Aber eben seit dem Kreuz am Golgatha ein begnadigter Sünder. Und für diese Griechen, da beginnt jetzt so der Unterricht. Und deshalb ist es gut, wenn wir da mal mit dran teilnehmen. Er sagt Jesus dann weiter, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn muss in die Erde, damit was Neues entstehen kann. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Gartenbau auskennt, der weiß das. Von den Samenkorn, was du irgendwann mal hineinsteckst, da bleibt nichts mehr übrig. Das kannst du im Herbst nicht wieder rausholen, sagen, schön, machst du nächstes Jahr wieder. Das stirbt. Das gibt sich auf. Also nicht Selbstverwirklichung ist angesagt, sondern dienen. Von Weizen und Getreide hat Jesus ja schon oft gesprochen. Und jetzt vergleicht er sich selber mit so einem Korn. Jesus muss selbst in diesen Tod gehen. Und warum? Ganz einfach, weil sonst keiner gerettet werden würde. Kein Mensch würde das neue Jerusalem sehen, die neue Schöpfung erleben, wovon in der Bibel gesprochen wird. Und weil Gott eben nicht alleine feiern will, deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Der will seine Kinder, seine Geschöpfe bei sich haben. Im Psalm, da wird es mal beschrieben, seine Ehre reicht, soweit der Himmel geht. Und diese Ehre, die hat Jesus erst einmal freiwillig aufgegeben. Der wollte kein Ehrenkleid hier auf Erden tragen. In einem Lied wird es mal so beschrieben, vom Jenseits zum Diesseits, vom Drüben nach hier, ist Gott umgezogen ins Armenquartier. Arbeitskleidung statt Talare, Kugelbrumme statt Fanfare. Und statt Fahnen und Standarten flattern Windeln jetzt im Garten. Also Jesus diente. Der nahm dreckige Kinder auf den Arm, der nahm erwachsene, von Aussatz gezeichnete Männer sich zur Brust. Der setzte sich zu Damen vom ältesten Gewerbe der Welt. Und wenn er seinen Freunden ganz nahe sein wollte, dann band er sich die Schürze um und hat denen die Füße gewaschen. Im dienenden Jesus, da ist seine Ehre zu finden. Also wenn du Jesus suchst, dann schau nicht nach feinen Roben oder Samttalaren mit bunten Stolas oder bei Paradeuniformen, Nadelanzüge oder Smokings. Wer Jesus sehen will, der muss die Jacken ausziehen, die Ärmel hochkrempeln und dort, wo man schmutzige Hände kriegt, da kannst du ihn finden. Wer Jesus hören will, muss dorthin, wo leise, aber bestimmt Jesus immer wieder sagt, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Der Bonhoeffer, der hat mal gesagt, die Gemeinde braucht nicht glänzende Persönlichkeiten, sondern treue Diener. Also Väter, die nicht darauf aus sind, um mehr zu verdienen, sondern mit ihren Fähigkeiten selbstlos der Familie dient. Mütter, die nicht auf der Straße demonstrieren, weil sie sich zu Hause nicht selbst verwirklichen können, sondern sich eben selber gern die Schürze umbinden und das Heim für die Familie warm halten. Also ich weiß, solche Sätze sind nicht gerade sehr angesagt und modern. Manche halten das für Diskriminierung, das allerletzte. Das ist mir sowas von egal, ich sage das trotzdem. Kinder brauchen wir, die nicht ständig an ihren Eltern herummeckern und vor Gericht ihr Taschengeld einklagen, weil die wissen, wie viel man da kriegt, sondern ihren Teil zum Familienfrieden beitragen können. Leute, die sich im Kalender nicht nur den nächsten Urlaub, sondern auch den nächsten Diensttermin für die Gemeinde eintragen. Also Roben, Amts- und Würdenträger haben wir in unserem Land wirklich genug. Wir brauchen wieder Leute, die sich so für so eine Schürze nicht fein genug sind. Also damit kannst du keine Werbung machen. Da werden viele Leute sagen, das ist ja nur gerade das, was ich nicht will. Ich will ein bisschen hoch rauskommen und das machen, was ich denke, was gut ist. Also wenn man was zu sagen hätte, Jesus, da müsste mit anderen Sprüchen kommen. und sagen zu deiner Zeit, na gut, da ging das vielleicht noch. Aber denk doch mal an die Leute heutzutage, die heute hier früh im Dorf Chemnitz sitzen, das ist doch keine Werbung, immer der Diener des anderen zu sein. Also wenn du das schon immer mit deinen Getreidekörnern hast, dann kannst du doch beschreiben, wie wir diese Körner immer wieder ernten können und dass du dafür sorgst, dass jeder genug zu essen hat, dass es uns allen gut geht, wir keine Probleme haben, das wäre doch was. Aber es wird ja noch schlimmer. Jesus erzählt hier weiter, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Also wichtig ist bei diesen beiden Worten, lieben und hassen, da geht es nicht um irgendwelche Gefühle, die man hat oder eben auch nicht. Es geht um eine Wahl, die man trifft. Also, dass man das eine auswählt und sagt, das will ich machen und das andere nicht. Es gab mal eine Jahreslosung, schon ein bisschen her, die hieß, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also Gott hat seinen Reichtum, den er hatte, zusammengepackt und zu uns geschickt. Ein kleiner, windiger, wackeliger Stall, der wurde zur Schatzkammer Gottes. Und Jesus wurde erwachsen und dann zog er los, um seinen Reichtum zu verteilen und unter die Leute zu bringen. Den Traurigen, den gab er Trost und wischte ihnen die Tränen ab. Die verachtet und alleingelassen wurden, um die kümmert er sich und gab ihnen Liebe. Da sah die Kranken, bei denen nichts mehr half, und hat sie gesund gemacht. Und auch die, die immer mehr in Schuld verstrickten, denen gab er Vergebung. Also Jesus hatte keinen Sparstrumpf oder Notgroschen. Alles, was er von seinem Vater empfangen hatte, das gab er weiter. Er selber hatte nichts. Er kam in einer gebeugten Krippe zur Welt, der predigte in einem gebeugten Boot, der ritt auf einen gebeugten Esel, der feierte in einem gebeugten Saal, der wurde in einem gebeugten Grab beerdigt. Und am Schluss, da drückten ihn die Römer noch so ein Rohr in der Hand vor der Kreuzigung. Das war das Einzige, was er hat. Jesus schenkte alles, was er hatte. Also wenn du Jesus sehen willst, dann suchst du bei den Millionären und Milliardären oft vergeblich. Bei Glücksrittern wirst du ihn nicht finden, sondern dort, wo Brieftaschen aufgemacht werden und Hände gefüllt werden. Und Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wer sein Leben aus der Hand gibt, der wird es erhalten. Und wer sagt, ich will das machen, wo Jesus mich hinschickt. Also wer sein Leben immer absichern will und fragt, was bringt es mir, was habe ich davon, der lebt oft an dem vorbei, was der Auftrag von Jesus ist. Und das können manchmal sehr eigenartige Wege sein. Wir haben das vorhin am Einstieg mit dem Gymnasium gehört, mit der Schule. Was wird denn so der richtige Weg sein? Also unsere älteste Tochter ist erst Mittelschule gegangen, dann kam die irgendwann auf die Idee, ab der 8. Klasse aufs Gymnasium zu gehen. Wir dachten, wenn du denkst, da ist die aufs Gymnasium gegangen, lief auch ganz gut. In der 10. Klasse hat sie dann gesagt, oh, ständig in der Schule hocken, das ist ja wirklich langweilig, ich will einen Beruf lernen. Und dann hat die nach der 10. Klasse wieder aufgehört, hat Sozialassistent gemacht, das gelernt, dann war sie 2 Jahre, hat gearbeitet, Pflegeheim in Israel, und dann hat sie noch einmal Krankenschwester gelernt und die Ausbildung gemacht. Und seit letzten Oktober arbeitet die wieder in Israel im Norden des Landes, Pflegeheim, und ja, seit Oktober ist dort ein Bunkerarbeit angesagt, weil die Leute dort alle untergebracht sind. Und für sie stand fest, mein Platz, der ist dort. Da hat mich Gott hingestellt. Da bin ich genau richtig. Für uns Eltern stand fest, dass es ihre Entscheidung, sie ist in Gottes Hand und darüber haben wir auch Frieden. Und solche Lieder, befiehl du deine Wege, die sei ja schon ein bisschen älter, aber die Texte, die gefallen mir da immer wieder richtig gut. Die bringen manches auf den Punkt. So alte Gesangbuch, Gemeinschaftslieder, die Melodie ist manchmal ein bisschen der Wahnsinn, weil du da nicht hochkommst, aber vom Text her, das spricht so davon, die kennt das, da in guten Dingen Jesus zu vertrauen. Da haben wir jedenfalls über diesen Weg Frieden gefunden. Also keinen Frieden habe ich darüber, wie unsere Regierung diese Terroristen Jahrzehnte finanzierte und mit Sicherheit unter irgendwelchen Vorwänden das auch wieder weiter finanzieren wird. Also selten gibt es solche sinnlosen Sätze zum Antisemitismus, wo die Leute rufen, nie wieder ist jetzt. Also selten ist es von der Theorie und der Praxis so wenig gedeckt wie zur Zeit. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann frage in der Berufswahl nicht, wo gibt es denn die Spitzengehälter und die Traumgagen? Wo gibt es am meisten Urlaub? Also nicht klar, müsst ihr Geld verdienen, geht ja gar nicht anders. Das ist überhaupt keine Frage. Aber halt das nicht krampfhaft fest und bau dein Leben drauf. Das hat mir immer gesagt, was du weggibst, das ist dein. Was du behältst, das geht dir verloren. Wir können uns sicherlich nicht mit dem Reichtum von Jesus messen, aber Gott gibt zum Leben genug. Und bei dem herrscht eben eine andere Mengenlehre als bei Adam Ries. In der Natur kannst du das immer wieder sehen. Du legst eine Kartoffel in den Boden ein und Zähne ziehst du wieder raus. Also einen kleinen Kern wird ein Riesenbaum. Also schenken, das ist kein Nimmerwiedersehen. Jesus hat alle Macht der Welt. Das hat er selber so deutlich gesagt. Aber der mischt sich eben trotzdem unters Volk. Er sagt, komm mal her, wenn du beladen bist. Alles, was dich belastet, das kannst du mir geben, dass du wieder Luft zum Leben kriegst. Du musst dich selber doch nicht kaputt machen. Jesus bietet dir an, lad das bei mir ab. Und wie so ein Kofferträger geht Jesus durch diese Welt. Und es sagt auch dir, gib her das Zeug, ich trage das mit. Und auch das, was kein Mensch tragen kann, das Gericht Gottes. Davor hat er auch nicht Halt gemacht. Das hat er am Kreuz ertragen. Er meckert nicht drüber, er stellt er nicht wieder hin und sagt, das ist mir zu viel, mache ich nicht. Der schleppt alles bis zum Kreuz. Und wenn du Jesus suchst, dann suche ihn nicht bei Kronen und Diamanten, obwohl das natürlich sehr beeindruckend ist. Ich habe mir die in Schottland und England mal angeguckt, die schottischen und die englischen Juwelen und Kronen, die da ausgestellt waren, beeindruckend. Aber wenn du Jesus siehst, dann musst du dorthin gehen, wo getragen wird, wo geschleppt wird und wo gelitten wird. Und wenn du Jesus folgen willst, dann gilt das eben auch, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Vor welchen Dingen drücken wir uns herum? Klärendes Gespräch, wo du weißt, oh, das ist schon mehr als überfällig. Eine klare Entscheidung in Sachen von Glauben, sagt man ja, eigentlich weiß ich, worum es geht, aber so richtig entscheiden will ich mich nicht. Man sieht vielleicht die Konsequenzen, man weiß, dass der Schritt wichtig ist, aber man will nicht, weil man genau weiß, da müsste sich einiges ändern in meinem Leben. Andere leiden an einer Krankheit, wo sie sagen, ah, das kriege ich einfach nicht los. Oder an Vergangenheit, was schleppt man da so alles mit sich rum? Jeder von uns hat sein Kreuz und wir drücken dagegen, wollen es loswerden, dass es nicht mehr so drückt. Und Jesus sagt, hebt das mal auf, trag das und ich helfe dir dabei. Nur wer sein Kreuz aufnimmt und es trägt, der ist in der Nähe von Jesus. Und nur wer zum Kreuzesträger wird, der erreicht eben die Ewigkeit. Und das ist das Befreiende. Wenn ich zum Kreuzesträger werde, dann muss ich bei anderen Leuten nicht mehr zu Kreuze kriechen. Die Griechen, die sind nach diesen Worten verschwunden. Also wie, habe ich keine Ahnung, ob die noch Fragen hatten, ob die Zweifel hatten, ob die bloß den Kopf geschüttelt haben, ob die zum Glauben gefunden haben, habe ich keine Ahnung, wird hier nicht berichtet. Aber viel wichtiger ist es, wie du nach Hause gehst. Ob du weißt, was damit gemeint ist, was Jesus hier gesagt hat. Die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es finden und zum ewigen Leben bewahren. Amen.